dadurch, dass er in einem Familienunternehmen gearbeitet hat oder in seinem Familienunternehmen gearbeitet hat, war es natürlich für ihn auch ganz klar, dass das erste Kind ein Junge zum Beispiel werden wird. Also das war für ihn ganz klar. Wir haben eine Tochter bekommen und da hat er zum Beispiel mir auch gesagt, wie das denn sein könnte, dass das ein Mädchen wird. Also wir hatten Diskussionen.
Nicht dein Ernst,
ja,
oder?
Ja, wir hatten wirklich Diskussionen über Themen, die für mich eigentlich gar keine Themen dargestellt haben. Dann hat er auch gesagt, ja, ich hätte das mit meinen Gedanken beeinflusst, dass es ein Mädchen wird oder dass ich tatsächlich meinen Willen durchgesetzt hätte, dass ich ein Mädchen haben wollte. Und da habe ich dann, ja, da habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist nicht normal, aber ich habe es nicht ernst genommen, weil man sowas ja eigentlich auch gar nicht ernst nehmen kann.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben ohne Angst. Hier ist Martina Effmann und ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute spreche ich mit einer Frau, deren Geschichte mich wirklich tief bewegt hat und die auch dich inspirieren könnte, wenn du in einer schwierigen Beziehung steckst oder jemanden kennst, der vielleicht genau das gerade durchlebt. Meine Gesprächspartnerin Charlotte war über viele Jahre mit einem narzisstischen Partner verheiratet. Sie hat für diese Beziehung ihren Beruf aufgegeben und sich ganz der Familie gewidmet und dabei sich selbst Stück für Stück verloren. Sie hat emotionale Manipulation erlebt, Abhängigkeit, Angst und am Ende aber den kraftvollen Entschluss gefasst, ich gehe mit meinem Kind. Ich finde mich selbst wieder. Heute lebt sie unabhängig, selbstbewusst und hat sogar einen Weg gefunden, mit dem Vater ihres Kindes in einem guten Kontakt zu sein. Und in dieser Folge erzählt sie offen, wie sie den Ausstieg geschafft hat, was ihr auf dem Weg geholfen hat, welche Hürden sie nehmen musste und welche Kraft es kostet, sich selbst wieder lieben zu lernen. Wenn du dich in Teilen ihrer Geschichte wiederfindest oder einfach spüren willst, wie so ein Ausstieg und auch eine Heilung möglich ist, dann bleib unbedingt dran. Es lohnt sich. Ja, herzlich willkommen, Charlotte.
Hallo, Martina.
Ja, hi, schön, dass du hier bist.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Und ja, vielleicht magst du erstmal so ein bisschen über dich erzählen, so das, was du teilen magst, damit die Zuhörer sich ein Bild von dir machen können.
Gerne. Also ich bin Charlotte, ich bin 41 Jahre alt, bin Mama von einer Tochter und lebe heute nach turbulenten 10 Jahren in einer narzisstischen Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung auf Augenhöhe und habe mich selbstständig gemacht und lebe heute das Leben, das ich leben möchte und bin sehr glücklich. Und wieder ausgeglichen und bei mir selbst.
Ganz toll, ja. Und du hast dich, du hast den Podcast gehört, das wollen wir nämlich gerade mal kurz erzählen. Ich habe ja 2 Podcasts ganz alleine machen dürfen, weil ich eigentlich, ja, ich habe viele Patienten, Klienten, die mit diesem Thema beschäftigt sind, aber niemanden gefunden, der sagte, ja, Martina, da können wir mal gerne drüber sprechen, ja, weil alle sagten, ah, nee, also, nee, möchte ich nicht. Aber du hast den Podcast gehört und dich dann nach vielen Jahren, ja, eher zufällig oder gerade deshalb gemeldet. Ist das so richtig? Kann ich das so?
Richtig, das stimmt. Ich habe deinen Podcast gehört und gesehen, Mensch, da ist ja unser Thema von damals und habe den Podcast gehört und gedacht, Mensch, da kann ich noch selber so viel hinzufügen oder aus eigener Erfahrung erzählen und mir war es einfach ein Bedürfnis, meine Erlebnisse und auch Erkenntnisse mit anderen zu teilen.
Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Also der Podcast lebt davon, dass man ja, dass ja lebendige Menschen über ihre Geschichten sprechen und auch den Weg daraus zeigen. Das ist halt immer noch sehr viel besser als so eine Theoriestunde, sage ich mal. Ja. Ja, magst du uns kurz mitnehmen, wenn du einfach mal erzählen magst, wie war deine Beziehung am Anfang oder ja? Was hat dich an deinem ehemaligen Partner so angezogen? Wie bist du da? Wie hast du ihn kennengelernt? Wie war das zu Beginn? Ne?
Also erstmal war es so, dass ich mir überlegt habe, welchen Partner oder welcher Partner zu mir passt. Ich habe sozusagen meinen Partner manifestiert, mir genau überlegt, wie er sein soll. Und dann kam es wirklich so, dass ich ihn kennengelernt habe bei einem Gespräch, das ich hatte mit einem Headhunter. Also es war wirklich eine ganz zufällige Begegnung, aber man könnte schon sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Und wir haben uns dann kennengelernt und es hat sich ganz schnell, eigentlich schon beim ersten Date, herausgestellt, dass das der Mann ist, den ich mir ja gewünscht hatte. Wobei ich sagen muss, man muss man muss schon sehr genau überlegen, wie und was man sich wünscht. Denn es hat sich halt alles so ein bisschen anders herausgestellt dann.
Aber zu Beginn war das, also wir sprechen ja, wenn wir häufig über narzisstische Beziehungen sprechen, dass die so starten wie, da gibt es ja dieses Stichwort Lovebombing, ne? Hast du das auch erlebt? Also bist du da mit Aufmerksamkeit und Liebe und Zuwendung und Geschenken und interessanten Dingen überschüttet worden? Oder wie, was hat dich am Anfang so fasziniert?
Es hat mich fasziniert, dass dies eine einmalige Kennenlernphase war, wie ich sie noch nie hatte. Ich muss dazu sagen, dass ich immer schöne, gute, gesunde Beziehungen in der Vergangenheit hatte. Aber diese Kennenlernphase war komplett neu für mich. Also ich bin wirklich mit Aufmerksamkeit überhäuft worden. Wir haben damals nicht in derselben Stadt gewohnt. Und es gab auch noch nicht wirklich Social Media. Deshalb wurde ich mit E-Mails, WhatsApp, SMS überhäuft. Ich war damals berufstätig und es verging kein Tag oder fast auch keine Stunde, wo ich nichts von ihm gehört habe.
Mhm. Und das war für dich so besonders und das hat dich in den Bann gezogen, oder?
Ja, man fühlt sich natürlich am Anfang geschmeichelt und dann schreitet das natürlich voran, dass man einfach sich ganz sicher ist, dass man hier richtig gewollt wird, dass man auch begehrt wird. Also alles, was man sich ja oder was Frau sich wünscht, wird in der Kennenlernphase erfüllt. Also man hat so ein richtig gutes, sicheres Gefühl. Und diese Sicherheit ist ja das, was sich jeder wünscht. Es war ganz klar, oder mir war ganz klar, dieser Mann möchte mich und ich möchte ihn kennenlernen. Und das hat er mir halt auch immer ganz klar kommuniziert, dass ich die eine bin, dass er die Zeit mit mir genießt. Also ich habe wirklich das Feedback bekommen, was man sich in der Kennenlernphase eigentlich nur wünschen kann.
Mhm. Hast du da noch ein konkretes Beispiel, so dass das so ein bisschen, weil erstmal hört sich das ja an, ach ja, das wünschen wir uns doch alle, viel Aufmerksamkeit. Und also wo würdest du sagen, auch vielleicht im Nachhinein betrachtet, das war vielleicht doch ein Tacken too much, zu viel.
Ja, also er war im Nachhinein würde ich sagen, war er schon sehr einnehmend. Also ich war, wie gesagt, berufstätig und diese ja schon permanente Kommunikation konnte ich damals so gar nicht, der konnte ich gar nicht nachkommen. Also ich konnte halt nicht permanent E-Mails beantworten, die wirklich auch schon sehr lang und ausführlich waren. Ich habe mich da immer geschmeichelt gefühlt und auch gefreut drüber, aber ich konnte da halt selber gar nicht in dieser Intensität antworten und reagieren, was dann auch dazu geführt hat, sehr schnell, dass er sehr fordernd wurde und auch Antworten von mir eingefordert hat oder auch E-Mails haben wollte und dass ich einfach präsent bin, dass ich wirklich, wenn er sich meldet, dass ich auf Abruf da bin. Und das konnte ich damals gar nicht erfüllen. Da habe ich aber auch dann relativ schnell gemerkt, dass mir das ein bisschen zu viel wird. Das habe ich auch kommuniziert, weil ich wirklich meinen Job geliebt habe und gemerkt habe, dass ich meinem Job so gar nicht danach kommen kann, wenn ich halt wirklich stündlich E-Mails erhalte.
Und wie hat er darauf reagiert? Ist ja erstmal eine gesunde Abgrenzung zu sagen, also ich habe einen Job und da muss ich mich drauf konzentrieren und ich kann nicht sofort antworten. Ich antworte dann abends oder so. Also
Am Anfang hat er da schon mit Verständnis reagiert, aber je länger man sich kannte, also der Kontakt intensiviert sich wirklich ganz schnell. Also diese Kennenlernphase ist relativ kurz, weil es dann eigentlich schon direkt in die Beziehung übergegangen ist. Und am Anfang hat er das also schon auch dafür Verständnis gehabt, aber auch erklärt, dass es ja wichtig ist, gerade über diese Distanz, weil wir nicht in einer Stadt sind und uns nicht jeden Tag sehen können, dass man da intensiv Kontakt halten muss und dass ihm das einfach wichtig ist, was ich mache und dass er einfach so über diesen Kontakt dann das Gefühl hat, bei mir sein zu können.
Mm, der wollte halt auch immer, also da klingt so schon ein bisschen die Kontrolle raus, ne? Er wollte immer wissen, was du machst. Also
genau.
Nicht nur aus Interesse, sondern vielleicht auch aus Kontrolle, ne?
Ja, das habe ich aber so erstmal gar nicht wahrgenommen, weil man geht ja immer erstmal vom Guten aus. Und dann war es auch so.
Ja, du warst ja auch verliebt, ne? Du warst verknallt.
Ja, genau.
Geschmeichelt.
Ja, natürlich. Ja. Also das hat einfach wirklich gefühlsmäßig gepasst. Und dann habe ich mich natürlich geschmeichelt gefühlt und erst recht auch bestätigt gefühlt, dass das ein Mann ist, der ernsthaft an einer echten, ernsthaften Beziehung interessiert ist. Das wurde mir auch ganz schnell kommuniziert, also dass er mit mir wirklich etwas Langfristiges aufbauen möchte. Und da ich jemand bin, der auch langfristig plant und sehr treu ist, hat das natürlich perfekt gepasst. Und da wir halt nicht in derselben Stadt gewohnt haben, war es dann auch ganz schnell so, dass er mich regelmäßig besucht hat. Und eigentlich immer präsent war ab Tag 1.
Also entweder per E-Mail, per WhatsApp, am Telefon. Präsent heißt eigentlich, da fehlt ja dann so ein bisschen Platz für deinen eigenen Raum, ne? Für deine eigene Entwicklung.
Das merkt man aber auch erst, das ist ein schleichender Prozess, der einem erstmal gar nicht so auffällt, weil man natürlich die rosarote Brille trägt. Aber er hat sich halt wirklich in mein Leben eingeschlichen. Ich habe das natürlich auch zugelassen oder wollte das auch zulassen, aber mir war gar nicht bewusst, wie sehr er mich einnimmt. Beziehungsweise habe ich auch, weil ich verliebt war, weil ich mich auf die Beziehung einlassen wollte, Stück für Stück nachgegeben. Ich habe wirklich immer mehr zugelassen, akzeptiert und dadurch immer mehr ein Stück von mir selbst abgegeben oder aufgegeben.
Du hast ja tatsächlich, du hast eingangs gesagt, du hast deinen Job sehr geliebt, aber ich weiß aus unserer Zusammenarbeit ja auch, du hast den relativ schnell auch drangegeben. Also deinen Job, deine Selbstständigkeit, deine...
Ne? Meine Existenz,
also ich wollte es wohl nicht sagen. Also,
ja.
Aber ist ja ein Schritt, ne? Und du bist ja, wie ist das dazu gekommen? Versuch,
also,
uns da noch ein Stück reinzunehmen.
Ich hatte ja anfangs erklärt, dass unsere erste Begegnung war, als ich ein Gespräch mit einem Headhunter hatte. Denn meine berufliche Planung war, dass ich ins Ausland gehe. Und
Du wolltest nach Mailand oder
genau,
so, ne?
Ich war sozusagen schon auf dem Weg nach Mailand wurde da von einem Headhunter an ein Unternehmen vermittelt und liefen die Gespräche und und dann ist mir mein Partner dann begegnet und war natürlich dann auch in meine Zukunftspläne involviert und hat da aber auch ganz geschickt gegengesteuert und mir eigentlich bewusst gemacht, dass diese berufliche Zukunft mit unserer privaten Zukunft halt nicht übereinstimmt. Hinzu kam, dass er selber...
Also mit seiner Vorstellung von einer privaten Zukunft. Das war ja keine gemeinsame Vorstellung dann, sondern seine, ne?
Genau, also ich habe erstmal gedacht, dass man sich das erstmal anschauen kann, wie sich das entwickelt. Ich hatte auch gar kein Problem, am Anfang erstmal eine Wochenendbeziehung zu führen. Das kam für ihn aber überhaupt nicht in Frage. Das hat er auch direkt ganz klar kommuniziert. Hinzu kommt, dass er selbstständig war und mir das schon sehr plausibel erklärt hat, warum, wieso, weshalb wir beide nicht unserem Beruf so nachgehen können in Zukunft, wie ich das geplant habe. Und dann.
Also eigentlich eher wie du, ne? Dass du deinem Beruf nicht so nachgehst.
Ja. Ja, weil er auch die klassische Rollenverteilung in einer Beziehung hochhält. Also der Mann ist der das Geld verdient und die Frau kümmert sich um die Familie, was für mich damals, ich bin selber so groß geworden, mein Vater war selbstständig und meine Mutter hat sich um uns gekümmert und ja, ich bin mit diesem Bild eigentlich auch groß geworden, war aber selber davon überzeugt, dass ich dann doch mich eher im Job verwirklichen möchte, weil mir das halt auch große Freude gemacht hat und ich fest davon überzeugt war, dass man auch ohne weiteres so eine gesunde Beziehung führen kann. Ich habe ihn dann, weil er mich davon überzeugen wollte, also er hat mich generell immer überzeugen wollen, dass seine Meinung richtig ist oder dass seine Ansicht die richtige ist. Also wurde ich eigentlich immer überzeugt. Und die erste Überzeugung war halt, dass ich mit auf eine Geschäftsreise, also ihn auf eine Geschäftsreise begleitet habe, auf der ich dann wirklich festgestellt habe, okay, das funktioniert nicht, wenn ich nach Mailand gehe und er hier mit seinem Unternehmen international unterwegs ist, das wird so nicht funktionieren. Also habe ich das dann verstanden. Und
Moment, das muss ich auch verstehen.
Ja.
Weil du bist ja wirklich eine reflektierte Frau und wie versuch unseren Zuhörer auch mitzunehmen, ne? Also was hast du da verstanden? Es war jetzt nicht eine Geschäftsreise, ich sag mal, von Düsseldorf nach Köln oder von Hamburg nach Berlin, sondern das war schon was weiter weg, ne?
Genau, das war Asien. Mhm. Und dazu muss ich sagen, er hatte mich auf diese Reise mitgenommen, damit ich ihn verstehe, damit ich auch sein Business verstehe und kennenlerne. Also damit ich ihm, dass ich in seine Welt eintauche. Und diese Welt hat mir sehr gut gefallen, weil ich diese Welt vorher noch nicht kennengelernt hatte. Ich war noch nicht in Asien und ich habe direkt so das Gefühl gehabt, dass ich ihn unterstütze dabei, dass ich etwas leiste. Und das hat mich einfach darin bestätigt, dass das eine gute Sache ist und dass es das wert ist, für ihn, für dieses neue Leben, meine berufliche Zukunft erstmal pausieren zu lassen. Ich habe nicht gesagt, dass ich alles da beende, sondern dass ich es erstmal pausiere, um ihn zu unterstützen. Und das habe ich als neue Herausforderung gesehen.
Mhm. Wenn du deinen Mann, deinen Ex-Mann mal beschreiben magst, wie dürfen wir uns ihn denn vorstellen? Also war das so ein, du sagst Asien, du hast ihn da unterstützen wollen. Was war denn das für ein Typ? Also was war das für ein Auftreten, was dich auch ja vielleicht faszinierend in den Bann gezogen hat?
Er ist eine Persönlichkeit, die den Raum betritt und den Raum füllt. Sehr zielstrebig. Er weiß ganz genau, was er möchte. Er ist unbeirrbar und sehr selbstbewusst. Den Eindruck vermittelt er sofort und das hat mich in den Bann gezogen.
Vielen Dank. Also dann erzähl mal weiter. Da haben wir, glaube ich, schon ein kleines Bild von dem, wo wir nachher gesagt haben, okay, das scheint wohl eine narzisstische Beziehung zu sein oder eine Beziehung mit einem Narzissten. In dem Fall, wir unterscheiden ja verschiedene Formen von Narzissmus, vielleicht kommen wir da später nachher nochmal dazu, aber das wäre dann schon der, wo wir denken, das ist so der grandiose Narzisst, so der irgendwo reinkommt, der ständig auch im Mittelpunkt stehen möchte, ne, ja, der gerne von sich erzählt, aber vielleicht auch weniger zuhört, wenn du etwas kritisierst, das nicht so gerne mag, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, dass sich das dann auch entwickelt hat, ne?
Obwohl, also entwickelt hat sich das eigentlich gar nicht. Das hat sich schon, sehr schnell gezeigt. Also unser erstes Date zum Beispiel war so, war in einem sehr schönen Rahmen. Also ihm war immer sehr wichtig, dass es alles perfekt ist, einen schönen Rahmen hat. Und so war auch unser erstes Date. Nur es war so, dass er die ganze Zeit, also er hat 80-90% der Zeit von sich erzählt, um mich natürlich für sich zu gewinnen und zu begeistern. Und ich kam so gut wie gar nicht zu Wort. Und das ist dann auch so geblieben.
Ja. Ja, der braucht halt also die Bewunderung im Prinzip, braucht er wie die Luft zum Atmen. Ja. Ne? Und wenn er die nicht bekommt, diese Bewunderung, also der grandiose Narzisst, wenn der die Bewunderung nicht bekommt, dann wird er oft kalt und auch herablassend. Ne? Also der Grandiose erzählt halt ganz gerne von sich, der hört kaum zu, wenn wir noch so ein paar Sätze dann doch darauf verwenden wollen, was ihn so... ja, wie man ihn typologisieren kann, er hört kaum zu und wenn du irgendwas kritisierst, dann wird er auch schnell wütend oder macht dich klein und er sagt schon solche Sachen wie, ich weiß sowieso alles besser oder ist halt einfach ein Besserwisser und er ist schon der Meinung, dass ohne ihn auch nichts läuft.
Ja, also bei uns war es oder ist es so, dass wir einen Altersunterschied haben von fast 10 Jahren und das war eigentlich immer so sein Lieblingsargument, dass er ja schon älter ist und sehr viel mehr Erfahrung hat und dass ich hier und da gar nicht mitreden kann, weil ich die Erfahrung nicht habe und er das alles schon erlebt hat. Das war eigentlich so sein Lieblingsargument, das Alter.
Also das ging dann alles relativ schnell. Wenn wir dann nochmal auf deine Geschichte kommen wollen, du bist nach Asien gefahren. Wann hast du denn deinen Job aufgegeben? Wie muss man sich das vorstellen? Nach 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren? Also was ist so, wenn du sagst, ging alles ganz schnell?
Ja, wir kannten uns 6 Monate und die Gespräche mit dem Headhunter oder mit dem Unternehmen in Mailand, die hab ich so ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich schon gemerkt habe, ich kann jetzt erstmal keine finale Entscheidung treffen. Und parallel wurde mir aber natürlich dann auch, bin ich dann auch in seine Welt eingetaucht und es wurde mir charmant immer wieder gezeigt und mitgeteilt, ja, auf was für ein tolles Leben ich mich eigentlich einlasse und freuen darf und dass das doch viel, viel sicherer und schöner ist und viel mehr Perspektive hat oder überhaupt eine Perspektive hat, als das, was ich davor habe. Also es wurde schon so unterschwellig meine Zukunftsplanung runtergemacht.
Ja.
Also wirklich runtergemacht, auch die Branche, in der ich gearbeitet habe. Und und dann hat er das zeitlich wirklich sehr gut geplant. Er hatte dann wieder eine Geschäftsreise nach Asien geplant, die angesetzt war auf 3 Wochen und auch schon Flüge gebucht und hat mich dann damit überrascht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wenn ich jetzt 3 Wochen Urlaub einreiche, dann ist das mit dem Jahresurlaub, dann habe ich nicht mehr 4 Jahresurlaub, dann können wir nichts mehr unternehmen. Und er hat gesagt, ja, dann wirst du wohl kündigen müssen. Und in meiner Euphorie und weil ich natürlich dann auch schon in der Beziehung mit ihm war, habe ich dann tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt. Weil ich aber dann auch so bin, ich traue mich dann auch schon was und riskiere auch gerne was, weil ich davon überzeugt war, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich lasse mich jetzt auf diese Beziehung 100% ein, weil alles oder nichts, habe ich gekündigt.
Ja, also du hast wirklich deinen Job aufgegeben, um dich so ganz auf die Beziehung zu konzentrieren, ne?
Ja, genau. Ich habe das als neue Herausforderung gesehen und es war auch so, dass ich mich nicht auf das Ungewisse eingelassen habe, sondern er mir auch ganz klar versprochen hat und auch seine Versprechen immer gehalten hat, dass er alles, was ich aufgebe, kompensieren wird. Also es wird eigentlich nur besser werden. Er hat mir, ich habe natürlich dadurch, dass ich meinen Beruf aufgegeben habe, habe ich natürlich auf sämtliche Sachen dann nicht mehr gehabt. Also ich musste mich um meine Krankenversicherung kümmern, Gehalt ist weggefallen und das alles hat er kompensiert und übernommen. Von daher hatte ich keine finanziellen Einbußen und konnte mich voll...
Aber du hast ja im Job auch so Sozialkontakte, Freundinnen, die mit dir im Job sind, die mit dir gemeinsam irgendwas machen. Also du bist ja nicht ganz allein. Was haben die denn dazu gesagt? Also haben die nicht gesagt, Mensch, pass mal auf oder Vorsicht? Oder haben die alle gesagt, super, würden wir auch so machen? Also wie war das?
Also da ich auch sehr genau weiß, was ich mache, wussten meine Freunde natürlich, dass sie mir da nicht reinreden können oder mich vor irgendwas warnen können. Die haben natürlich sich für mich auch gefreut und haben mich eigentlich immer in allem, was ich getan habe, unterstützt. Die einzigen, die nicht so erfreut waren, waren meine Eltern, weil die natürlich wussten, dass ich meinen Job geliebt habe, dass ich da richtig alles geplant habe und alles für gegeben habe und eine ganz klare Vorstellung hat von meiner beruflichen Zukunft hatte. Und die waren wirklich absolut dagegen, dass ich meinen Job aufgebe und dass ich das nicht weiter verfolge. Natürlich auch in der Hinsicht, dass ich meine Existenz halt wirklich aufgebe und keine Sicherheit habe, dass das oder keine Garantie habe, dass die Beziehung gut gehen wird.
Aber du warst halt ja auch vielleicht wirklich so verliebt, so geblendet, so von allem, ne? dass du das gemacht hast, sonst hättest du es nicht getan. Ne?
Ich war 100% überzeugt, dass das gut geht. Und ich habe mich einfach wirklich sicher gefühlt. So sicher wie noch nie.
Wahnsinn. So sicher wie noch nie.
Ja.
Huh, genau. Irgendwann kam aber wahrscheinlich so ein Moment des Erwachens, ne? Also irgendwie.
Ja.
Oder erstmal, vielleicht, du bist ja erstmal, ihr seid ja, bist nicht nur mit nach Asien geflogen, ihr seid ja auch zusammengezogen. Also du hast ja auch deine Wohnung aufgegeben und, ne? Also.
Genau.
Also dich entschieden.
Mhm. Also ich habe wirklich alles, was mir lieb war, für ihn aufgegeben, um mich auf diese Beziehung einzulassen. Und wurde wirklich, ja, es hat fast eine Art Gehirnwäsche stattgefunden, dass ich das alles gemacht habe. Also es war immer eine einzige Diskussion und ein einziges Überzeugen davon, dass es der richtige Schritt ist, den ich tue, dass ich meine Stadt verlasse, meine Existenz, meine Wohnung aufgebe, den Kontakt zu meinen Freunden habe ich immer gehalten, aber ich habe mich auf eine neue Stadt eingelassen, wo ich niemanden kannte, in einem Alter, wo es dann doch schwierig ist, neue Freundschaften zu finden, wenn man halt nicht mehr in der Uni ist oder nicht berufstätig ist und auch noch nicht Mutter. Also ja. Ich war Anfang 20, als ich ihn kennengelernt habe, in der Zeit, geht man in die Uni und rutscht so ins Leben rein. Und ja. Ich habe mich eigentlich schon auf den übernächsten Step eingelassen.
Mhm. Aber du warst ganz schön isoliert dann auch, ne?
Ja, ich war erstmal isoliert, weil ich niemanden in der Stadt kannte. Wir waren aber auch eigentlich direkt immer in der Welt unterwegs. Und da habe ich dann wirklich natürlich tolle Städte kennengelernt, neue Kulturen. Es war schon wirklich eine Herausforderung und eine Freude und eine Bereicherung für mich. Und er hat mir, es blieb keine Tür verschlossen. Er hat mich seinen Freunden vorgestellt. Aber ich blieb dadurch natürlich immer in seinem Dunstkreis, immer auf seinem Radar. Und das war natürlich schwierig dann auch, neue Freundschaften zu finden, wenn man eigentlich immer unterwegs war und wirklich so eingenommen worden ist von ihm.
Ja.
Ja.
Wie sind denn deine Freundinnen aus deiner Heimatstadt mit ihm zurechtgekommen? Oder gab es da gar keine Kontakte mehr unter diesen Freundschaften, unter deinen Freundschaften mit ihm?
Also wir waren ab und zu in meiner Heimatstadt und da habe ich ihn natürlich auch meinen Freunden vorgestellt. Und da hat er sich auch wirklich immer von der besten Seite gezeigt. Also war großzügig und herzlich, so wie er das aber auch ist. Aber meine Freunde haben natürlich dann auch Züge an ihm gesehen, die ihnen nicht so gefallen haben. Aber das haben sie mir nicht kommuniziert oder nicht gesagt, weil sie gesehen haben, dass ich glücklich bin.
Also du warst wirklich richtig glücklich und hast ja dann auch, ihr habt ja dann auch eine Familie gegründet, ihr habt geheiratet.
Das ging alles sehr schnell. Also wir haben uns nach einem Jahr haben wir uns verlobt, ein Jahr später geheiratet und darauf das Jahr kam dann auch unsere Tochter. Ja.
Mhm. Aber irgendwann hat sich das ein Stück weit verändert.
Ja, der Prozess ist schleichend und es hört sich böse an, aber man wird so ganz langsam von innen vergiftet von dieser Art. Also es ist ganz wichtig, wir hatten natürlich auch tolle Zeiten, aber dieses Wechselbad der Gefühle, das hat täglich stattgefunden. Und am Anfang war es halt so, dass er partout wollte, dass ich meinen Job aufgebe. Das habe ich noch gemacht, da hatte ich keine Probleme mit. Aber es wurde halt immer mehr, mit dem ich mich anfreunden sollte. Und wenn ich mit etwas nicht zufrieden war, also ich hatte zum Beispiel am Anfang schon Schwierigkeiten mit der neuen Stadt, weil sie nicht wirklich zu vergleichen ist mit der Stadt, aus der ich komme. Ich habe halt ständig verglichen und ihm gesagt, dass es mir schwerfällt und dass ich das Gefühl habe, mich wirklich anwachsen zu können, weil ich nichts Eigenes habe. Und ich wurde eigentlich wie so ein Kleinkind behandelt, das immer wieder abgelenkt wird. Und wenn das Kleinkind sich langweilt, wird ihm wieder neues Spielzeug gegeben. Und so war das bei mir auch. Wenn er gemerkt hat, dass ich unzufrieden oder unglücklich war oder traurig, wurden mir Geschenke gemacht. Oder ich wurde mit einer Reise, also wir sind wirklich sehr viel gereist, mit einem schönen Wochenendtrip überrascht, dass diese Trauer oder die Unzufriedenheit verfliegt. Und das wurde mir dann auch immer wieder gesagt, also wie viel Mühe er sich gegeben hat und dass das ja auch honoriert werden muss. Und ja, aber die Unzufriedenheit, wenn man etwas vermisst, das ist ja nicht weg, die geht ja nicht weg, wenn man einen schönen Wochenendtrip hatte oder eine Reise oder ein tolles Geschenk bekommen hat. Das bleibt halt.
Ja, also vielleicht kannst du gleich mal, hast du da noch ein Beispiel für, wenn du sagst, das war so ein Auf und Ab und so ein Hin und Her. Also so aus dem theoretischen Hintergrund ist es schon so, dass in einer Beziehung mit einem Narzissten wird man oft so unbewusst auch zu einem Gestalter seiner Welt, ne? Also wie du bei einem Co-Autor von einem Roman zum Beispiel sein kannst, ne? So kann das auch in einer Beziehung mit einem Narzissten sein. Also du spielst praktisch eine Rolle, die er dir zuschreibt. Also zum Beispiel die Bewunderung, ne? Die Bewundernde oder die Schuldige oder die Retterin, ne? Also je nachdem, ne? Und je länger du diese das praktisch mitspielst, ne, desto mehr stabilisierst du auch das Beziehungsmuster, ne? Und so wird praktisch so wie so ein gemeinsames Patent auf so ein krankes System gebaut, ne? Also das nicht bedeutet, dass man da auch schuldig dran ist, sondern dass man aber einen Einfluss hat, ne? Und man kann halt aussteigen, indem man dieses Skript verlässt und vor allen Dingen, indem man seine Rolle hinterfragt, ne? Ne? Und genauso, das ist so praktisch der erste Schritt, aus sich da zu befreien. Aber davon warst du ja noch ganz weit entfernt, ne? Sondern im Prinzip hast du diese Rolle, ihn zu bewundern, so habe ich es jetzt verstanden, auch ein ganzes Stück weit so angenommen, ne? Also so funktionierte das. Eure Beziehung funktionierte, genau, wenn er der Grandiose war und du derjenige warst, der gesagt hast, super toll, was du mir alles bietest an neuen Erkenntnissen, an Weltöffnung, an neuen Ländern, an neuen Beziehungen und so, ne? Wenn, solange das so war, war ja die Beziehung super und stabil.
Ja, also die Bewunderung ist die Luft zum Atmen für den Narzissten. Also die ist überlebenswichtig. Und aber meine Rolle war natürlich auch die, ich war seine Unterstützerin. Ich war sein Partner in Crime, wie mir das immer kommuniziert worden ist. Es war von Anfang an ein Wir, nur mit dir, und wir bauen uns das auf, wir machen das.
Also du warst auch für ihn ein wichtiger Part, ein wichtiger Teil. Genau. Ne? Also genau.
Genau. Und das fehlende, das möchte man natürlich dann auch nicht blockieren durch eigene Unzufriedenheit. Deshalb habe ich mich natürlich auch immer wieder zurückgenommen und verzichtet, weil ich an das Wir gedacht habe. Wir waren natürlich schnell verlobt, wir waren schnell verheiratet, wir waren schnell eine Familie. Da waren Familienunternehmen. Ich habe für das alles funktioniert und mir wurde das auch immer wieder ganz klar gesagt, wie wichtig das ist, dass ich da bin, dass ich ihn unterstütze. Ohne mich wäre das alles so gar nicht möglich. Das wurde mir dann in den guten Zeiten gesagt und hat sich bei mir wirklich richtig eingebrannt. Und dann wird es natürlich mit diesem Verantwortungsbewusstsein, was ich dann hatte für die Familie, für die Beziehung, für ihn auch, wurde es natürlich immer schwerer, sich zurückzuziehen oder sich auch mal Auszeiten zu nehmen. Also ich habe immer darauf geachtet, regelmäßig nach Hause zu fahren, habe natürlich immer den Kontakt auch zu Familie und Freunden gehalten. Aber es wurde halt immer weniger, weil ich mich immer weniger rausziehen konnte, weil immer mehr Verantwortung hinzugekommen ist. Und wenn ich das gemacht habe, wurde mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Und dann war er auch teilweise wütend darüber, dass ich dann mir eine Auszeit genommen habe. Ja.
Mm. Wie war das mit dem Kind? Also ihr habt ja dann, seid ja dann auch schnell eine Familie. Also im Moment hört sich das ja wirklich alles noch so ganz bilderbuchmäßig an. Ja. Vielleicht mit so kleinen Einschnitten, wo du denkst, da kriselt ein bisschen was oder das ist nicht so ganz 100%. Aber so wie du es jetzt gerade schilderst, hört sich das erstmal noch so an. Ist ja schon noch eine Bilderbuchfamilie nach außen.
Ja, genau. Also er hatte schon auch ganz klare Vorstellung, wie das mit einer mit der Familienplanung ausschaut. Dadurch, dass er in einem Familienunternehmen gearbeitet hat oder in seinem Familienunternehmen gearbeitet hat, war es natürlich für ihn auch ganz klar, dass das erste Kind ein Junge zum Beispiel werden wird. Also das war für ihn ganz klar. Wir haben eine Tochter bekommen und da hat er zum Beispiel mir auch gesagt, wie das denn sein könnte, dass das ein Mädchen wird. Also wir hatten Diskussionen.
Nicht dein Ernst,
ja,
oder?
Ja, wir hatten wirklich Diskussionen über Themen, die für mich eigentlich gar keine Themen dargestellt haben. Dann hat er auch gesagt, ja, ich hätte das mit meinen Gedanken beeinflusst, dass es ein Mädchen wird oder dass ich tatsächlich meinen Willen durchgesetzt hätte, dass ich ein Mädchen haben wollte. Und da habe ich dann, ja, da habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist nicht normal, aber ich habe es nicht ernst genommen, weil man sowas ja eigentlich auch gar nicht ernst nehmen kann. Und als unsere Tochter dann geboren wurde, ja, das ist sein Ein und Alles. Und der, ja, war auch von Anfang an ganz toller Vater. Aber ihm war dennoch ganz wichtig, dass wir unsere Zeit haben. Also ich habe dann eine Unterstützung bekommen in Form von einer Nanny, die mir aber schon zu viel war, weil ich bin wunderbar in die Rolle der Mutter reingewachsen. Ich habe das ganz entspannt gemacht. Ich habe ein super entspanntes Kind gehabt. Es war eine ganz tolle Zeit. Aber er hat da auch schon Druck ausgeübt, dass ich das Kind ja regelmäßig auch der Nanny abgebe, damit wir einfach unsere Zeit haben, damit wir unsere Wochenenden auch gemeinsam verbringen können als Paar, was natürlich auch gesund ist. Aber es war immer eine Schippe zu viel oder zwei Schippen zu viel. Ja. Und je mehr ich natürlich dann, als unsere Tochter da war, habe ich natürlich auch darauf geachtet, viel Zeit mit ihr zu verbringen und habe mich immer mehr dann auch durchgesetzt oder war auch oft nicht seiner Meinung, wie wir Dinge machen. Und das war Konfliktpotenzial. Das war definitiv Konfliktpotenzial. Und ich erinnere mich auch noch an eine Sitzung bei dir, Martina. Da hast du mich mal gebeten, dass ich den Verlauf unserer Beziehung aufzeichnen soll. Wie unsere Beziehung verlaufen ist an einem Flipchart. Und ich wusste gar nicht erst, wie ich anfangen sollte. Und dann habe ich gemerkt, als ich diesen Verlauf gezeichnet habe, genau, diese Bergkette, haben wir beide gesehen, dass als unser Kind geboren worden ist, die Beziehung bergab ging, weil er einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er von mir gewohnt war, weil ich natürlich auch gar nicht mehr die Zeit am Anfang auch hatte, weil ich ja selber erstmal in diese wieder neue Rolle reinwachsen musste und auch wollte und auch die wirklich, würde ich sagen, gut erfüllt habe. Aber ich habe mich dann zweigeteilt. Ich war für mein Kind da, ich war für meinen Mann da, ich war immer mehr weniger für mich selber da und habe einfach nur auch da wieder es als Herausforderung gesehen. Diese Beziehung wurde wirklich zu einer Challenge, allem gerecht zu werden, jede Herausforderung anzunehmen und mit Bravour zu meistern, weil das einfach auch gefordert wurde.
Ja, aber ist das nicht, also sorry, wenn ich da jetzt nochmal so nachfrage, wenn man das jetzt so anhört, ist das nicht ein Stück weit auch normal in der Beziehung? Wenn ich dann ein Kind bekomme, müssen sich alle erstmal wieder in ihre Rolle finden. Also wo ist das, wo du sagst, ich habe in einer narzisstischen Partnerschaft gelebt. Das klingt jetzt alles, ja, könnte man so ein bisschen dran rum, aber wo fing es an? Also wo ist das, wo du sagst, das ist alles ein bisschen zu viel? Ja, aber was war, du bist ja irgendwann ausgebrochen, bist ja irgendwann rausgekommen. Im Moment hört sich das alles noch so an, oh ja, so kann das ja weitergehen.
Ja, das hört sich alles sehr idyllisch an, aber der Rahmen oder alles, wie es zu sein hatte aus seiner Sicht, musste perfekt sein. Es musste alles perfekt sein. Es musste alles so sein, wie er sich das vorgestellt hat. Ob es ein Restaurantbesuch war, wo er den besten Tisch haben wollte, auch wenn der Tisch belegt war, hat er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diesen Tisch zu bekommen. Was am Anfang natürlich beeindruckend ist, wenn man sieht, dass jemand wirklich immer seinen Willen bekommt. Wie er das macht, steht auf einem anderen Blatt, aber dass er sein Ziel immer erreicht hat, hat mich beeindruckt. Und da ich mit dieser Person in der Partnerschaft war, hat mich das natürlich auch, weil ich auch schon sehr zielstrebig bin und ehrgeizig bin, aber hat mich das natürlich erst recht auch angespornt, auch alles rauszuholen, auch perfekt sein zu wollen. Ob ich alleine noch war oder mit Kind, es war für mich immer eine Herausforderung. Und ich weiß gar nicht genau, wann ich süchtig geworden bin nach dieser Art. Man wird süchtig.
Nach was? Nach was bist du süchtig geworden?
Danach, dem Anspruch gerecht zu werden und natürlich dann auch der Bestätigung, die man aber so gut wie gar nicht bekommt.
Eigentlich,
weil es natürlich immer besser geht.
Ne?
Ja. Also man läuft einen Marathon in Bestzeit und wird darauf hingewiesen, dass es dann doch Stellen gab, an denen man noch schneller hätte laufen können, an denen man noch hätte besser sein können. Da macht man das beim nächsten Mal besser.
Ja. Das hatte ich sozusagen drin gehalten. Ne?
Ja.
Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen und du nochmal genau guckst, so ein bisschen Narzissmus gehört ja eigentlich zu jedem Menschen. So ein bisschen Narzisst ist ja jeder. Also wer sich mal wundert, wer sich mal gut findet oder mal stolz auf sich ist, das ist ja alles noch ganz normal. Aber wenn so das Selbstwertgefühl dauerhaft von so einer Bewunderung von außen abhängig ist, wenn vielleicht auch Empathie fehlt oder wenn andere nur Mittel zum Zweck sind, dann sprechen wir halt von Narzissmus. Und das ist dann keine Charaktereigenschaft mehr, nur mehr, sondern ein tiefgreifendes Beziehungsmuster. Und da würde es mich halt wirklich interessieren, wie war denn deine Beziehung, also was zeichnet denn diese Beziehung zu diesem ja grandiosen Partner, wie du ihn dargestellt hast, jetzt aus, im Gegensatz zu früheren Beziehungen? Also was war denn da jetzt so anders, wo du sagst, Mensch, da wurde ich dann doch stutzig? Also vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, Charlotte, das würde mich echt interessieren und ich glaube unsere Hörer auch.
Also was natürlich bei mir schön war, dass ich wirklich gesunde Beziehungen in der Vergangenheit hatte und somit auch einen Vergleich hatte, wie mit einem umgegangen werden soll und wie nicht. Am Anfang war das so, dass an Äußerlichkeiten bei mir rumgekrittelt und kritisiert wurde. Also er hat mich zum Beispiel auf sehr hohen Schuhen kennengelernt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur hohe Schuhe. Und er ist ein Ticken kleiner als ich. Und als der Punkt kam, als wir zusammen waren, also als er mich schon sozusagen safe hatte, hat er dann gesagt, dass mir die hohen Schuhe nicht stehen würden. Obwohl er mich ja so kennengelernt und lieben gelernt hat, wurde mir dann immer wieder gesagt, dass ihm das nicht gefällt. Dann hieß es, dass mir das nicht steht, dass ich auf den hohen Schuhen auch gar nicht gehen kann und dass flache Schuhe Ballerinas doch viel schöner ausschauen würden und dass ich für jedes Paar hohe Schuhe schöne neue flache Schuhe bekommen würde.
Da freut man sich ja erstmal, wenn der Schuhschrank voll ist.
Aber man freut sich nicht, wenn man es eigentlich gewohnt ist, auf hohen Schuhen zu gehen und die einfach zu einem gehören. Das hat mich damals ausgemacht. Und ich habe das wirklich geliebt. Und das war am Anfang ein ganz großes Konfliktpotenzial, weil ich mich natürlich jeden Morgen angezogen habe und jeden Morgen hohe Schuhe aus dem Schrank gezogen habe. Es da eigentlich dann schon losging. Dann wurden Gesichter gemacht. Es wurde mir auf jeden Fall das Gefühl vermittelt, also dass es ihm einfach nicht gefällt, dass ich nicht gut genug bin. Und es hat natürlich dann auch mich so ein bisschen Stück für Stück verunsichert, dass mir die Schuhe gar nicht stehen sollten. Ich habe sowas vorher noch nie gehört, aber dann sagt das der Mann, den man liebt, dass einem die nicht stehen und eigentlich erwartet man ja, oder so war ich das gewohnt, immer ein ehrliches Feedback vom Partner zu bekommen. Dann wird einem auf einmal gesagt, dass einem das nicht steht, dass man die Haare doch besser hochträgt. Oder warum man jetzt die Spitzen hat schneiden lassen, wenn man die doch lang haben möchte. Also egal, was ich gemacht habe, wurde alles kritisiert oder gesagt, das hätte man besser machen können. Warum hast du den Tisch jetzt so gedeckt? Ich habe mir schon bei allem wirklich Mühe gemacht, was ich gemacht habe, aber irgendwie war es nie gut genug. Es gab immer ja Verbesserungsvorschläge und daher auch dieser Vergleich mit dem Marathon. Man gibt immer sein Bestes und einer oder der wichtigste Mensch im Leben, im eigenen Leben, ist mit der Leistung einfach nicht zufrieden.
Ja,
und das schlägt dann irgendwann um in Unzufriedenheit, in permanente Unzufriedenheit, die aber natürlich von dem narzisstischen Partner auch erkannt wird. Also der merkt schon ganz genau, wenn man nicht glücklich oder traurig ist. Und deshalb wurde diese Unzufriedenheit dann kompensiert. Mit einer schönen Reise, mit einem schönen Geschenk, mit schönen Momenten, die er dann wirklich bis zur Perfektion kreiert hat.
Dann war es erstmal wieder gut. Also dann war es eigentlich den Ausstieg zu schaffen. Wie hast du denn, also gab es denn irgendwo so einen Moment oder einen Auslöser, wo du gesagt hast, jetzt muss ich hier raus? Also wo dir klar wurde, also nur Kompensation kann es nicht sein? Oder also was ist da passiert?
Also ich habe natürlich, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist und je älter sie wurde, ich habe auch immer mehr Last auf meinen Schultern getragen. Es waren die Sorge um meine Tochter oder die Fürsorge für unsere Tochter, das Privatleben, unsere Beziehung, familiäre Strukturen, das Familienunternehmen, die ganzen Themen hat er immer mit mir besprochen und diese ganze Last lag auf meinen Schultern, dass ich auch wusste, ich kann hier gar nicht raus, weil ich wirklich ein ganz wichtiger Halt in seinem Leben bin. Das hat er mir ja auch immer mitgeteilt. Also daran habe ich nie gezweifelt, dass ich unnötig oder überflüssig in seinem Leben bin. Im Gegenteil, ich war eine ganz wichtige Stütze, die nicht wegzudenken ist. Und von daher war mir auch ganz klar, egal was hier kommt, ich bleibe hier. Und mir war es natürlich auch wichtig, dass ich unsere Beziehung und unsere Familie nicht durch meine eigene Unzufriedenheit gefährde.
Ja.
Wie ich gemerkt habe, dass es zu viel wurde, war, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe, immer mehr soziale Kontakte gemieden habe, weil ich halt sehr unzufrieden mit mir selber war und auch nicht wollte, weil ich natürlich stolz auf meine Familie war, wollte ich nicht, dass jemand Einblick erhält, dass jemand hinter die Fassade schaut. Und ich wusste auch gar nicht, was ich meinen Freunden erzählen sollte. Also ich bin regelmäßig
Also du hast nach außen praktisch diese Fassade auch mit aufrechterhalten, weil du sagtest, wolltest auch kein eigenes Scheitern oder.
Nein, ich habe.
Du wusstest vielleicht auch gar nicht, warum du jetzt unzufrieden warst. Du hattest ja alles. Also nach außen könnte man sagen, mein Gott, die hat ja alles.
Ja.
Das ist ja ein Teil der Manipulation, ja.
Ja. Ich bin dann wieder als ich gemerkt habe, mir geht es nicht gut oder ich bin unglücklich und ich hatte dann auch Heimweh, bin ich mit unserer Tochter halt immer öfter nach Hause gefahren, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Und ich habe gemerkt, auf dieser Autofahrt nach Hause, da gab es immer einen Punkt, wenn ich den hinter mir gelassen habe, bin ich wie in so eine alte, in meine alte Welt eingetaucht, in der alles in Ordnung war, in der ich mich wohlgefühlt habe, in der ich wieder ich selbst war. Ich konnte anziehen, ich konnte meine Haare tragen, ich konnte sein, wie ich wollte, ich konnte die sein, die ich war, ohne dass mich jemand kritisiert, ohne dass mich jemand komisch anguckt, ohne dass mir jemand das Gefühl gibt, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nicht perfekt bin. Und durch diesen regelmäßigen Kontakt dann wieder zu meiner Vergangenheit, zu meinem alten Ich, habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie was ändern. Aber ich wusste halt überhaupt nicht wie, weil, na klar, war mir bewusst, ich kann nur etwas ändern, wenn ich gehe, aber das war für mich zu dem Zeitpunkt ja unvorstellbar. Mhm. Und auch wenn man das mal zu Hause angesprochen hat, dass ich hatte zum Beispiel den Wunsch, wieder berufstätig zu sein, beziehungsweise gar nicht mal Vollzeit zu arbeiten, sondern einfach irgendeiner kleinen Beschäftigung nachzugehen, in der ich für mein Tun Bestätigung bekomme. Nicht als Mutter, sondern dass erwartet wird, dass ich irgendwo auftauche und etwas für andere tue, was nichts mit Familie zu tun hat, was nichts mit der Firma zu tun hat, wo nur ich zähle und wo man auch auf mich angewiesen ist. Das war keine gute Idee, weil da war er komplett dagegen. Das wollte er überhaupt nicht, natürlich, weil ich mir natürlich dann auch wieder was Eigenes aufgebaut hätte, auf das er keinen Zugriff hat oder wo er keinen Einblick hat. Und ich muss sagen, ich habe natürlich auch, weil ich ein sehr feinfühliger Mensch bin, ich wusste natürlich schon schnell, okay, wenn mein Partner unsicher ist, das möchte ich nicht. Ich möchte ihm ein gutes, sicheres Gefühl geben. Und dadurch habe ich mich natürlich auch stückweise immer mehr zurückgenommen. Mhm. Und als das dann darauf, als wir dann über diese Berufstätigkeit gesprochen haben, da war er halt total unglücklich. Und da habe ich gemerkt, okay, das geht gar nicht. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Damit gefährde ich unsere Beziehung und ich bin der Störenfried, das geht nicht. Also müssen wir nach einer anderen Lösung oder muss ich nach einer anderen Lösung suchen. Aber es gibt.
Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, wenn ich da nochmal einhaken darf, der war dann unglücklich. Also der wurde dann nicht sauer oder wütend oder kalt oder so und herablassend, sondern eher so also unglücklich in dem Sinne, dass er jetzt in der Opferrolle war. Also eher so in so einem Thema wie: Ich habe doch jetzt alles für dich getan. Wie kannst du jetzt arbeiten gehen wollen?
Genau, wurden sowas Vorwürfe in dieser Richtung gemacht. Eher. Ja, es wurde einem ein schlechtes Gewissen gemacht. Es wurden einem Vorwürfe gemacht, was er alles für uns tut, dass er uns über alles liebt. Und seine Gefühle, also er war nie kalt. Er hat aber sonst alle anderen Emotionen und Gefühle eingesetzt, um mich weich zu kochen. Und dazu gehörten Tränen. Also er konnte auf Knopfdruck weinen, wenn es notwendig war. Aber es war leider auch so, dass er auch sehr wütend werden konnte. Und als wir natürlich verheiratet waren, da hatte er mich safe. Das wurde mir auch einmal gesagt. Da war es dann so, dass es wie selbstverständlich auch mehr sein konnte als Wut. Also Handgreiflichkeiten haben dann auch irgendwann dazugehört, was natürlich dann dazu geführt hat, dass ich mich immer mehr verschlossen habe. Also das war etwas, was ich natürlich niemandem mitteilen konnte. Dann gab es aber natürlich auch Handgreiflichkeiten, Streitereien, die komplett eskaliert sind, weil ich mich immer mehr unter Druck gefühlt habe. Ich war so unglücklich und dadurch sind dann die Streitereien richtig eskaliert. Dann gab es danach eine Versöhnung, die natürlich sehr schön war, aber da wurde mir dann auch wieder gesagt, es ist nur wegen mir eskaliert, weil ich mich nicht im Griff habe. Ich hätte ein Problem, ich müsste auch zum Arzt. Ich müsste mir Hilfe holen, er könnte mir einfach nicht helfen und das wäre alles nicht mehr normal, wie ich reagieren würde, wie ich ausrasten würde. Es war auch nicht normal, wie ich reagiert habe, aber dieser Mensch hat mich zu etwas gemacht, der ich einfach nicht war. Ich war so wütend wie noch nie, weil ich einfach aus meiner Rolle nicht raus konnte und weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, als eine Vase runterzuschmeißen, etwas zu zerstören, um einfach meiner Unzufriedenheit, meinem Unglück, meinen Emotionen freien Lauf zu lassen.
Ist ja auch ganz viel Hilflosigkeit, ne?
Was du beschreibst. Genau, es war absolute Hilflosigkeit, weil mir bewusst war, ich komme da so schnell nicht raus.
Puh, also erstmal vielen Dank, dass du das teilst mit uns. Ich weiß, das ist, vielen Dank dafür. Ich würde da nochmal gerne drauf eingehen, wie du deinen Mann beschrieben hast, weil du hast ja auch gesagt, der war ja auch sensibel, ne? Der hat ja geweint sogar, ne? Der ist im Prinzip selber in eine Opferrolle gegangen. Also sozusagen, der hat bei dir Schuldgefühle erzeugt. Mhm. Und dieses, ich habe alles für dich getan, warum tust du mir jetzt das an? Warum bist du jetzt wütend? Also er hat das wirklich verdreht und das ist halt eher subtil, ne?
Genau.
Der gibt dir im Prinzip das Gefühl, du seist egoistisch oder undankbar, wenn du dich abgrenzt. Das ist eher so eine Form von verdecktem Narzissmus. Und es ist mir ganz wichtig, auch hier in der Folge zu erklären, der Narzisst ist nicht der Narzisst. Und es gibt viele verschiedene Formen oder mehrere Formen von Narzissmus, aber das ist halt oft fließend, ja. Und so ein grandioser Narzisst nach außen, wie du ihn am Anfang beschrieben hast, ja, der kann halt auch einen anderen Anteil haben. Und der ist viel schwerer zu erkennen. Also der verdeckte Narzissmus ist viel, viel schwieriger zu durchschauen als ja, der Grandiose, der halt ja immer im Mittelpunkt stehen will.
Ja.
Genau, sorry.
Also mein Ex-Mann ist sehr sensibel.
Mm.
Aber diese Sensibilität bezieht sich nicht auf andere Menschen. Die Sensibilität bezieht sich nur auf ihn selbst. Also er weiß ganz genau, welchen Knopf er drücken muss, damit er sein Ziel erreicht. Er weiß, wie er den Tisch im Restaurant bekommt. Er weiß aber auch, wie er seinen Partner dazu bekommt, das zu machen, was er möchte. Und das Verständnis, was sein Partner braucht, um glücklich zu sein, um ausgeglichen zu sein, das hat er nicht. Das versteht er auch nicht. Und das habe ich wiederum nicht verstanden, warum das bei ihm nicht ankommt, wenn ich mit ihm das Gespräch suche. Wir haben Wahnsinn, es war nicht so, dass keine Kommunikation stattgefunden hat. Im Gegenteil, wir haben so viel diskutiert, wie ich glaube ich noch nie in meinem Leben diskutiert und gesprochen habe. Aber das, was ich gesagt habe, was mir wichtig ist, was ich brauche, hat er nicht verstanden und wollte er auch nicht verstehen. Und
bis hin zur Gewalt, ne?
Ja, genau. Und die Tränen kamen auch nur, damit ich ihn verstehe, damit ich nachgebe. Aber die Tränen wurden bestimmt nicht vergossen, weil es mir schlecht ging.
Mm, ja. Ja, da war er in der Opferrolle, ne? Und hat bei dir Schuldgefühle erzeugt. Also, was wir sehen, ist halt, diese Manipulation geht in ganz viele verschiedene Richtungen.
Ja.
Und das macht es häufig auch so schwierig, das zu erkennen, weil es ist halt nicht wie in einem Kochbuch nach Rezept ABC, ja, sondern das ist wirklich ja ganz oft verschachtelt und gar nicht so einfach und klar zu durchschauen. Und das war es bei dir halt auch nicht. Ne?
Und es ist auch nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, nach diesen, wenn diese Streitereien eskaliert sind, könnte man ja wenn es eine normale Beziehung gewesen wäre, würde ich mich natürlich da mit dem Gedanken tragen, wird sich jetzt mein Partner trennen? Ist die Beziehung kaputt? Aber in dieser Beziehung mit ihm war das überhaupt nicht so, weil mir nach dem Streit direkt gab es die Versöhnung. Und ich habe mich immer in Sicherheit gewähnt. Immer. Ich wusste, irgendwann wusste ich, egal wie dieser Streit eskalieren wird, egal was passiert, diese Beziehung bleibt bestehen. Der wird sich nicht trennen.
Also du musst dich trennen.
Ja.
Wenn.
Ja.
Ja. Was übrigens auch ganz typisch ist. Narzissten trennen sich nicht. Genau. Wann ist dir das klar geworden, dass du dich trennen musst oder wirst oder möchtest?
Also ich habe natürlich, bin ich dann, ja, ich war irgendwann Perfektionistin darin, das Beste zu geben, mir alles abzuverlangen und natürlich nach außen alles aufrecht zu erhalten. Und irgendwann ist es einfach so, dass der Körper einem sagt, so halt, stopp. Und ich bin dann krank geworden. Also ich habe Krankheiten bekommen, die ich nie hatte. Ich habe im Urlaub eine Angina bekommen, die hoch ansteckend ist. Und ich habe aber niemanden angesteckt. Wir waren also mit der gesamten Familie zusammen. Ich habe aber niemanden angesteckt. Ich war ans Bett gefesselt. Ich konnte nicht mehr reden. Ich war komplett ausgenockt. Musste Antibiotikum nehmen. Und so ging das dann langsam los. In 6-Wochen-Rhythmus Ich habe eine Nierenbeckenentzündung aus heiterem Himmel bekommen. Ich war wieder komplett lahmgelegt, habe wieder Antibiotikum bekommen. Und es war immer so, dass ich entweder nicht mehr sprechen konnte oder mich nicht mehr bewegen konnte. Und ich war dann gezwungen, mich mit meiner eigenen Situation oder mich mit mir zu beschäftigen. So, und irgendwann war das dann so, dass ich wirklich alle 6 Wochen richtig krank war. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann Panik entwickelt, wenn ich irgendwie nur ein Kratzen im Hals hatte oder Rückenschmerzen hatte, habe ich schon Angst gehabt, oh Gott, nicht, dass ich jetzt wieder krank werde. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und lag bei dem auf der Liege. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, hör mal, der war so ein ganz lockerer Typ. Und sagt, hör mal, Schätzelein, ist bei dir denn privat alles okay? Und dann habe ich ihn angeguckt und hatte Tränen in den Augen, weil der mir so nahe gekommen ist mit dieser Frage. Da habe ich gesagt, nee, also eigentlich ist bei mir gar nichts in Ordnung zu Hause, privat. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du was, es ist ganz wichtig, erstmal das Private in den Griff zu bekommen, weil sonst wird das bei dir chronisch. Und dann sehe ich dich hier echt alle 6 Wochen. Und das möchte ich nicht. Schau, dass du dein Privatleben, dass du das in den Griff kriegst.
Und sehr, damals, sehr kluger Arzt, diese Frage zu stellen. Ja, weil das seelische Verletzungen, die werden häufig, wenn man die erstmal verdrängt, die werden über den Körper ausgetragen. Da reagiert halt der Körper mit einer psychosomatischen Erkrankung. Deshalb heißt das auch so. Ja. Und wenn das ein Arzt so schnell erkennt, ja, vielen Dank an ihn. Ja.
Es war wirklich psychosomatisch immer, weil alle ansteckenden oder ansteckenden Krankheiten, die ich hatte, ich habe halt nie jemanden angesteckt. Und nach unserem Gespräch bin ich halt wirklich gebückt aus der Praxis raus. Ich hatte wieder eine Nierenbeckenentzündung, also wirklich ganz dolle Schmerzen habe ich gehabt, bin gebückt raus. Ja, und dann hat mich mein Mann angerufen. Und er wusste, dass ich krank war und dass ich auch beim Arzt war und hatte aber Sachen, die ich erledigen musste. Und da habe ich gesagt, du pass auf, ich kann mich kaum bewegen, ich bin gebückt, ich muss einfach nach Hause ins Bett. Da hat er gesagt, ja, also so schlimm wird es ja jetzt wohl nicht sein, dass du diese Sachen nicht erledigen kannst. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich die Sachen erledigt, weil ich mir dachte, ja komm, kriegst du schon noch irgendwie hin.
Ja.
Und danach, wenn du das dann erledigt hast, dann komme ich, dann lege ich mich ins Bett. Ja. Also immer erst alles für ihn machen und dann komme ich irgendwann vielleicht.
Ja, das kann man erstmal so stehen lassen. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ne?
Ja.
Ja, Charlotte, irgendwann hast du es aber ja dann rausgeschafft.
Ja.
Oder hast dir gesagt, jetzt gehe ich raus. Also ich weiß, wir haben uns kennengelernt, weil du Panikattacken hattest. Das war der Grund, weshalb du bei mir warst. Aber dazwischen, zwischen dem Besuch bei mir und dem Ausstieg, da ist ja, glaube ich, noch ein Stück Weg, oder? Magst du da noch kurz was zu sagen? Oder auch länger? Also.
Wir haben, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich natürlich weniger Zeit gehabt für ihn, zwangsläufig. Und dadurch konnte ich ihn auch nicht mehr auf die Geschäftsreisen begleiten. Ich war auf allen Geschäftsreisen dabei. Ich kannte jede Niederlassung von ihm. Es gab keine Reise, an der ich nicht teilgenommen habe und mit ihm zusammen war und ihm natürlich so auch die Aufmerksamkeit und die Bestätigung geben konnte, die er gewohnt war. Und das wurde natürlich dann durch die Geburt unterbrochen. Ich konnte erstmal nicht mehr mitreisen. Und ja, das, was ich dann halt nicht mehr machen konnte, mussten dann andere machen. Es wurde also woanders die Aufmerksamkeit gesucht, sprich bei anderen Frauen.
Und das hat. Du schreibst das so nett. Das hätte jetzt ja auch was im Job sein können. Nein, ich weiß. Das war was anderes, was du meinst, ja.
Ja. Also er hat dann also privat die Bestätigung bei anderen Frauen gesucht und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es auch dass das nichts Sexuelles war. Das hat rein die Aufmerksamkeit, die Bestätigung und die Erreichbarkeit. Darum geht es, dass jemand auf Abruf bereit ist, Kontakt zu haben und mit ihm zu kommunizieren und für ihn da zu sein. Und das konnte ich ja damals einfach zwangsläufig nicht mehr so in der Intensität, wie er das gewohnt war. Und es war auch, alles kam natürlich auch raus. Das war halt wirklich, Chats kamen dann raus. Dann hat er halt mit anderen Frauen geschrieben. Und wenn ich dann Bilder gesehen habe von den Frauen, sie hatten halt wirklich, da ging es wirklich gar nicht um Äußerlichkeiten. Es ging rein um die Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich habe mich natürlich dann immer verglichen und geguckt, ja, warum hat er jetzt mit der geschrieben? Ich verstehe das gar nicht. Die ist doch mit mir gar nicht zu vergleichen. Oder was hat sie jetzt, was ich nicht habe? Und so bin ich dann in eine Spirale der Unsicherheit gekommen. Von der hundertprozentigen Sicherheit in die Unsicherheit. Mhm. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen. Also mir wurde gesagt, dass das alles ja gar keine Bedeutung hätte und dass er nur mich lieben würde. Aber meine Unzufriedenheit. Mhm. Und ich müsste einfach,
alles nur an dir.
Ja,
ne?
Ich war schuld, ja. Mhm. Ich war schuld. Und dann war das auch so, wenn wir zusammen ausgegangen sind oder auch uns mit gemeinsamen Freunden getroffen haben, konnte ich die Uhr danach stellen, wann es für mich unangenehm wird. Also wenn wir abends ausgegangen sind und noch nicht im Hotel mir irgendwas gesagt worden ist, was mich unsicher macht, dann war das spätestens im Restaurant so, dass dann auf wirklich richtig zwanghaft mit anderen Frauen vom Nachbartisch geflirtet worden ist und mir ein schlechtes Gefühl gegeben worden ist. Und so wurde ich dann, ja, Stück für Stück richtig unglücklich, unsicher und habe gar keine Freude mehr gehabt, mit ihm überhaupt auszugehen, habe mich auch da in der Beziehung zurückgezogen und bin dann irgendwann, und der Punkt einer Trennung, den plant man. Ich habe halt für mich immer gesagt, bis zu dem Alter bleibe ich und dann fängt mein neues Leben an.
Also bis zu dem Alter, wenn das Kind so und so alt ist oder so. Was
Nein,
ja viele
bis
machen.
Ich. Also ach, ich habe okay. gar nicht da Rücksicht auf mein Kind genommen, weil mir, klar, ich möchte das Beste für mein Kind und mir war bewusst, nur wenn die Mama glücklich ist oder wenn die Eltern glücklich sind, dann geht das auch automatisch auf dein Kind über.
Ich hab lass mich nochmal zurückkommen auf dieses, also wie war das? Ich habe es noch nicht verstanden. Also ihr seid ins Restaurant gegangen und ihr habt zusammen am Tisch gesessen und hat am Nachbartisch mit einer Frau geflirtet, oder?
Genau, also ich habe mich immer schön gemacht. Ich habe sehr viel Wert auf mein Äußeres gelegt, er natürlich auch. Und habe auch immer so mich zurechtgemacht, dass ich ihm gefalle. Es gab nichts auszusetzen und dennoch gab es wieder irgendwas an mir auszusetzen. Oder er hatte einfach den Drang, mir ein schlechtes Gefühl zu geben und wollte die absolute Aufmerksamkeit haben. Dann nicht nur in der Runde mit unseren Freunden, sondern dann auch gerne vom Nachbartisch. Und dann hat er sich einfach wirklich zum Nachbartisch gedreht und ist mit denen ins Gespräch gekommen und hat geflirtet über Blickkontakt. Das ist halt auch wirklich meinen Freunden aufgefallen, ist also wirklich meinen Freunden, die dann peu à peu gesagt haben, wir gehen mit ihm nicht mehr weg. Das ist uns unangenehm, das ist unmöglich, wie er sich dir gegenüber benimmt. Und da habe ich natürlich.
Aber was hat das denn mit dir gemacht? Ich meine, du sitzt doch da mit deinem Mann und der dreht sich. Was macht das denn mit dir?
Ja, ich habe ihn dann auch drauf angesprochen und dann hat er mir gesagt, dass alles in Ordnung wäre, dass das doch gar nichts wäre, dass ich mir das einbilden würde und dass ich einfach eifersüchtig wäre. Also er hat mich Stück für Stück auch wieder runtergemacht, mich degradiert und mich lächerlich gemacht. Er hat mich wirklich lächerlich gemacht. Er hat mich zu einer Verrückten gemacht, die ich ja gar nicht war. Weil das, was ich gesehen habe, das haben ja auch andere mitgesehen und mitbekommen und auch so empfunden, wie ich es empfunden habe. Mhm. Aber letztendlich zählt ja das, was der Partner sagt. Und mir wurde halt immer gesagt, dass ich verrückt sei, dass ich einen Arzt bräuchte, dass ich meine Eifersucht in den Griff kriegen müsste. Aber es war ja nicht nur, es ist ja nicht nur bei Blicken und Flirts geblieben, sondern ich wusste, okay, der hatte irgendwie definitiv dann mit der Nummern ausgetauscht und nimmt mit der Kontakt auf. Und das war auch so. Also es war jedes Mal, ich habe auch irgendwann angefangen davon zu träumen, dass ich dann schweißgebadet aufgewacht bin und gedacht habe, der betrügt mich, der geht mir fremd, der macht hier alles kaputt, ich habe das nicht mehr im Griff. Das, was ich vorher im Griff hatte, diese Sicherheit, die ich hatte, hatte ich auf einmal nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, dass mir alles entgleitet. Und irgendwann hat es dann wirklich mit den Frauenkontakten überhand genommen, dass ich dann für mich entschieden habe, okay, es ist jetzt auch völlig egal, wie die aussehen, es ist völlig egal, jetzt komme ich. Und dann habe ich eines Abends im Bett gesessen, er hatte geschlafen und sein Handy lag neben ihm. Und dann habe ich mir überlegt, also auch wenn ich jetzt seinen PIN-Code kennen würde, das hat nämlich dann irgendwann auch alles war mit PIN-Codes voll, das ist natürlich, dann weiß man auch, ist schon mal ein Anzeichen, da soll man etwas nicht mitbekommen. Da habe ich mir überlegt, wenn ich seinen PIN-Code hätte, auch dann würde ich nicht in das Handy gucken wollen, weil ich wahrscheinlich tot umfallen würde. Und dann habe ich mir gedacht, nein, so soll mein Leben nicht aussehen. Dafür bin ich einfach viel zu jung. Und egal, in welchem Alter man ist, das sollte man sich einfach wert sein, dass man das nicht erlebt oder dass man sowas nicht mitmacht. Und habe ich entschieden, so soll mein Leben nicht aussehen. Und habe einen Tag später mein Auto mit dem wirklich Allernötigsten gepackt, Hund und Kind mitgenommen und bin nach Hause gefahren. Und er hat in der Tür gestanden und geweint. Und er hat wieder um sich geweint, weil er mich
nicht... Du hast ihn ja verlassen.
Ja, ich habe ihn verlassen. Und er hat es auch nicht verstanden, warum, wieso, weshalb ich gehe. Aber ich bin mit vollgepacktem Auto, mit Kind und Hund weggefahren. Und bin in mein neues Leben gefahren. Und bin da geblieben.
Puh, ja. Aber es musste vorher sehr viel passieren, ne?
Ja, also
du hast schon, ja.
Also ich kann dir sagen, Martina, zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Auto saß, war ich so klein, dass noch nicht mal mehr ein Hütchen gepasst hat. Also ich war nicht mehr die ich war. Meine Mutter hat sich eigentlich immer so sehr mit Kommentaren zurückgehalten, aber mir schon zu verstehen gegeben, dass ich mich nicht verlieren soll und dass es schade ist. Sie hat gesagt, es ist schade, dass du das und das aufgegeben hast. Das hat dich immer so glücklich gemacht, das hat dir Freude gemacht, das war dir wichtig. Aber es war dann alles andere wichtiger für mich, um das halt aufrechtzuerhalten. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe damals mir eine möblierte Wohnung genommen in meiner alten neuen Heimat. Eine möblierte Wohnung für 2 Monate, um mich unter Druck zu setzen, dass ich in diesen 2 Monaten mein Leben aufgleise. Dass ich eine Wohnung finde, dass ich mein Kind einschulen kann, dass ich alles dann in 2 Monaten richte und auch nicht gefährdet bin, wieder zurückzugehen und einzuknicken.
Also du hast dir praktisch wirklich wie so einen strategischen Plan gemacht, ne?
Ja.
So für dich.
Ja.
Hast du Unterstützung gehabt von deinen Eltern, deinen Freunden?
Die waren da. Also meine Familie und Freunde waren immer da. Aber die wissen auch, dass ich meine Dinge gut alleine schaffe, dass man mir nicht groß helfen muss. Ich bitte um Hilfe, wenn ich sie brauche, aber es war in diesem Fall so wichtig, das alleine zu schaffen, alleine wieder laufen zu lernen. Ich habe mich also auch gefühlt, ja, wie so ein Vögelchen, was komplett beschnitten wurde, das dann auf dem Ast steht und losfliegen will. Es weiß, wie es geht, aber du hast halt Angst abzustürzen. So. Und ich habe diesen Schritt gewagt und ich konnte es noch. Und ich habe es hingekriegt. Und ich sag dir, die erste Nacht in dieser möblierten Wohnung, die erste Nacht ohne ihn, konnte ich wieder durchschlafen. Ich bin nicht aufgewacht. Ich habe keine Panik gehabt, dass irgendwas ist. Mir war bewusst, es war in meinem Unterbewusstsein angekommen, dass ich jetzt zu Hause bin an einem sicheren Ort, wo mich das alles nicht mehr erreichen kann. Und es hat natürlich schon sehr viel dazu beigetragen, dass wir eine räumliche Distanz hatten von ein paar Kilometern. Ja.
Aber so, ich sag mal, so ein klarer Schnitt. Wie hat er denn darauf reagiert? Hat er dich nicht versucht zurückzuerobern oder wie hat er reagiert?
Für ihn war das wie ein Schock. Der hat wie im Schock reagiert. Der konnte das nicht glauben. Also der konnte das selbst bis zu dem Zeitpunkt nicht glauben, als wir gemeinsam Möbel für meine richtige Wohnung ausgesucht haben. Er konnte das nicht glauben. Er war sich so sicher, dass ich irgendwann wieder zurückkomme. Und er hat an dieser Beziehung festgehalten und musste natürlich den Zustand, dass ich in einer neuen Stadt war, die räumliche Trennung, die musste er akzeptieren. Das hat er dann auch verstanden. Aber dennoch hat er an der Beziehung festgehalten und immer noch versucht, Einfluss zu nehmen, was aber natürlich immer schwerer fiel, weil ich in meinem, ja, in meiner Komfort, in meiner Sicherheitszone war. Und natürlich auch den Rückhalt durch Familie und Freunde hatte und auch meine Bestätigung wiederbekommen habe. Ich war auf einmal wieder ich. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben und die Sicherheit gegeben, dass ich nicht mehr oder nie wieder zurück möchte. Also es war wirklich noch nicht mal ein Prozess. Es war einfach weg, weg, weg. Und ja, einfach neu anfangen.
Wahnsinn, ne? Das hört sich so leicht an. Einfach neu anfangen. Aber dieser Schritt, das zu tun, ne?
Ja, der Schritt bis dahin, das hat viel Kraft gekostet. Aber wenn man ihn dann geht, es war wirklich super einfach. Und ich muss sagen, als ich weggefahren bin mit dem vollgepackten Auto, ich habe noch nicht mal geweint. Ich war nicht traurig. Ich habe mich viel mehr auf das neue Leben gefreut und habe keine Zweifel gehabt, dass ich es nicht schaffen würde. Und er ist regelmäßig dann zu uns gekommen und hat den Kontakt natürlich dann sehr viel mehr gesucht als vorher, hat versucht, auf mich einzugehen. Also man hat schon gemerkt, dass er ja an der Beziehung arbeiten wollte, aber dadurch, dass er ein Narzisst ist, hat er auch, als ich mich räumlich von ihm getrennt habe, es halt immer noch nicht verstehen können. Er konnte mich einfach nicht verstehen. Ja, und er hat mich gefragt, ob das meine finale Entscheidung wäre. Und dann hat er gesagt, was soll ich denn ohne dich machen? Du bist doch der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann, was auch definitiv heute immer noch so ist. Aber ich habe ihm gesagt, wenn sich nichts ändern wird, werde ich nie wieder zurückkommen. Dann hat er gesagt, erstmal wird sich nichts ändern. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wird es so bleiben. Und es hat sich auch nichts geändert.
Jetzt ist es ja alles schon ein paar Jahre her. Ich weiß, dass du heute dich selbst verwirklicht hast, wenn man das so sagen darf. Ja. Du kannst das sicherlich selber sehr viel besser erzählen. Aber halt auch, und das wäre vielleicht für die Hörer auch ein ganz wichtiger Part, dass du heute mit dem Vater deines Kindes schon so zurechtkommst, dass ihr zusammen irgendwie ja eine Basis gefunden habt, ne?
Ja.
Auch aus wegen des, ich sag mal, ihr seid halt Eltern, ne?
Ja. Also mir war es immer wichtig, dass ich die Themen, die ich in meiner Partnerschaft habe, dass ich die von meiner Tochter oder von unserer Tochter fernhalte. Die haben mit unserem Kind nichts zu tun. Und mir war es auch immer wichtig, dass sie einen guten Kontakt zum Vater hat. Und dadurch haben wir dann halt schon immer regelmäßig oder viel Kontakt halten können. Was natürlich am Anfang da und auch schwer war, weil an seiner Art hat sich ja nichts geändert und ich konnte halt auch nicht richtig komplett neu anfangen, weil er ja immer präsent war. Er war immer präsent. Und von ihm, von der Beziehung dann Abstand zu nehmen, auch Dinge zu verarbeiten, weil ich habe mich natürlich räumlich getrennt, aber dennoch ist man ja mit dem Erlebten beschäftigt. Das hat natürlich dadurch, dass ich diese Vater-Tochter-Beziehung mitgepflegt habe, hat es nochmal sehr viel schwerer gemacht. Mir wurde auch geraten, von mancher Seite komplett den Kontakt zum Vater abzubrechen. Da war ich einfach komplett dagegen, weil ich das für mein Kind
nicht
wollte.
Was ja auch nicht geht. Ja, nein, was nicht geht.
Genau. Also ich hätte das natürlich machen können, aber dann hätte ich das dann hätte ich irgendwann meiner Tochter erklären müssen, warum ich ihr den Vater verwehrt habe. Und das wollte ich nicht. Und ich kenne mein Kind so gut, dass ich weiß, da steckt so ein guter Kern in ihr, die wird schon die Dinge erkennen und die wird auch irgendwann meine Beweggründe verstehen. Und hinzu kam, dass ich mit meinem Kind immer ehrlich gesprochen habe. Ich habe ihr erklärt, warum ich mich getrennt habe. Nein, ich habe ihr das für ein Kind verständlich, kindgerecht erklärt. Und auch immer wieder erklärt, natürlich war ich am Anfang aus ihrer Sicht die Böse, die sie aus ihrem gewohnten Umfeld, aus dem schönen Zuhause rausgerissen hat. Aber ich habe ihr immer wieder erklärt, dass man sich weder als Mann noch als Frau Dinge gefallen lassen muss und dass es ganz wichtig ist, dass die Eltern glücklich sind und dass man selber glücklich ist. Und weil das auch ein Teil von Erziehung ist, finde ich.
Das klingt schon fast nach einem schönen Schlusswort, weil meine Frage, die ich dir eigentlich gerne noch stellen möchte und dir auch jetzt stellen werde, ist, was würdest du denn anderen Frauen und Männern sagen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals?
Also, ich muss natürlich sagen, dass ich eigentlich erst, als ich zu dir gekommen bin, Martina, verstanden habe, dass ich mit einem Narzissten verheiratet war. Also, ich habe natürlich gemerkt, dass die Beziehung nicht gesund ist, dass er irgendwie komisch ist, aber dass die Bedeutung des Narzissmus ist, war mir natürlich bekannt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem Narzissten verheiratet war, dass ich in einer narzisstischen Beziehung gefangen war. Das habe ich in der ersten Sitzung bei dir gelernt. Und erst da habe ich mit unseren Sitzungen gelernt, mit ihm meinen Frieden zu schließen. Das ist ganz wichtig. Das kann ich nur jedem mitgeben. Versuchen, mit dem Partner, mit dem narzisstischen Partner Frieden zu machen und abzuschließen und vor allen Dingen zu akzeptieren. Und das ist ganz wichtig, dass der Narzisst nicht in der Lage ist, mich zu verstehen. Also, ich war 10 Jahre mit ihm zusammen. Und in 10 Jahren hat er es einfach nicht verstanden. Und das liegt nicht daran, weil er es nicht möchte, sondern weil er es nicht kann. Und das muss man akzeptieren und verstehen. Und dann, wenn man dieses Verständnis hat, ist es möglich, eine Art von Beziehung führen zu können.
Was ihr heute als Eltern wirklich gut schafft, ne?
Ja.
Okay. Liebe Charlotte, was für eine Story, also was für eine Lebensgeschichte. Ich möchte mich ganz herzlich für deine Offenheit und all das mit uns zu teilen hier bedanken. Ich weiß, es gäbe noch viel, viel Themen, wo man nochmal tiefer eintauchen könnte, als wir das jetzt gemacht haben. Aber die Zeit läuft uns davon sozusagen. Vielleicht führen wir das irgendwann mal fort. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, auch den Zuhörern mitgehört zu haben und den Hinweis an die Zuhörer, dass es gleich im Anschluss hierher noch einen und den sogenannten Bonus-Track gibt. Und der hat natürlich heute was mit dem Thema zu tun. Wie sollte es auch anders sein? Ja, schaltet, bleibt also dran, hört euch den Bonus-Track noch an und bis dahin, tschüss, eure Martina und vor allen Dingen, tschüss, liebe Charlotte. Vielen,
danke,
vielen Dank.
Danke, Martina. Danke.
Bye, tschüss. Bye. Tschüss, tschüss, tschüss.
Bonustrack.
Ja, willkommen zum Bonustrack und es geht um, wir machen eine kleine Trance-Reise zum Thema Loslassen, was nicht zu mir gehört. Also, mach es dir wieder bequem, leg dich irgendwo bequem hin oder setz dich bequem hin. Willkommen zu deinem inneren Rückzugsort. Dies ist jetzt deine Zeit. Zeit, um dich selbst wieder zu spüren. Zeit, um alles loszulassen, was nicht zu dir gehört. Deshalb mach es dir bequem, schließe deine Augen und atme einmal tief ein und langsam wieder aus. Lass den Tag hinter dir. Lass Stimmungen, Erwartungen und alte Muster leiser werden.
Du darfst jetzt bei dir sein. Hier zählt niemand sonst, nur du. Stell dir jetzt vor, du stehst auf einem Weg. Hinter dir eine Zeit voller Zweifel, Schuldzuweisungen, ständiger Kritik. Worte, die dir gesagt wurden, um dich klein zu halten. Blicke, die dich haben zweifeln lassen. Momente, in denen du dich selbst vergessen hast, nur um zu funktionieren. Du stehst auf einem Weg, doch vor dir ein neuer Ort, ein geschützter Raum, nur für dich. Ein Raum der Wahrheit, der Klarheit und der Befreiung. Du gehst langsam diesen Weg entlang. Mit jedem Schritt lässt du etwas zurück. Eine Schuld, die nie deine war. Eine Angst, die dir eingeredet wurde. Ein Zweifel, den du nie gespürt hast, bis jemand ihn in dir geweckt hat. Du kommst an einem Ort an, der nur dir gehört. Vielleicht ist es ein Raum, ein Garten, ein Fels am Meer. Hier darfst du selbst sein. Ohne Kontrolle, ohne Rechtfertigung. In der Mitte dieses Ortes liegt etwas auf dich wartend. Ein Symbol deiner inneren Kraft. Vielleicht ein Licht, vielleicht ein Stein, ein Mantel. Etwas, das dir sagt, du gehörst dir selbst. Du nimmst es an und spürst, wie sich eine schützende Hülle um dich legt. Alles, was nicht zu dir gehört, fließt ab. Manipulation, Gaslighting, Schuld. Wie dunkler Staub, der sich löst und wird vom Wind davongetragen. Und was bleibt, bist du. Deine Klarheit, dein gesunder Menschenverstand, dein Herz, das lieben kann, ohne sich selbst zu verlieren. Sprich jetzt innerlich oder laut die Worte. Ich löse mich aus dem Griff der Vergangenheit. Ich bin frei von emotionaler Abhängigkeit. Ich glaube mir selbst. Ich darf meine Grenzen setzen. Ich darf in meinem eigenen Licht stehen. Spüre, wie sich diese Worte in dir verankern, wie sie dein System neu schreiben. Du bist nicht mehr das Echo einer Beziehung, sondern der Anfang eines neuen Kapitels. Wenn du magst, gib diesem Ort einen Namen oder trage das Symbol deiner Stärke bei dir, in Gedanken, als Bild, als Gefühl. Und sei gewiss, du kannst jederzeit hierher zurückkehren. Atme noch einmal tief ein. Und mit dem Ausatmen bringst du Ruhe, Klarheit und Kraft mit zurück. Spüre wieder deinen Körper, deine Füße, den Boden unter dir. Bewege dich ganz leicht. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.